Hallo, ich bin Sophie.
Hallo, ich bin Selma.
And this is Basel.
Hallo Selma.
Hi Sophie, wir haben uns jetzt all die Zeit nicht gesehen.
Wir haben uns jetzt einen ganzen Sommer lang nicht gesehen. Wie geht's dir und auf was freust du dich?
Ich freue mich riesig auf den Kunstherbst mit dir. Und wir haben jetzt hier eine Ausstellung vor uns, die wir bereits in vielen Episoden angekündigt haben als unser Highlight.
Im Bayerler Museum.
Ich freue mich ein bisschen mehr auf das Museum als auf die Bilder selbst.
Ich habe mir fast gedacht, du als Architektin. Aber erzähl mal, du magst ja Renzo Piano sehr, oder?
Ja, Renzo Piano ist einer meiner Lieblingsarchitekten. Und man muss dazu sagen, das Museum ist nach einem Direktauftrag von Ernst Bayerler entworfen worden, als er die Idee hatte, seiner großen Kunstsammlung ein richtiges Zuhause zu geben. Für mich als Architektin und für alle Besucher aus aller Herren Länder ist es das schönste Museum überhaupt. Und es verbindet die Naturlandschaft und bettet sich in die sanfte Topografie Riens ein und arbeitet viel mit Tageslicht. Damals ein radikaler Befreiungsschlag im Museumsbau. Und für alle, die noch nie in der Fondation Bayerler waren, es lohnt sich ein Blick auf die Bilder, ein Blick auf die Innenräume, aber auch ein Blick nach draußen, wo wir den Seerosenteich sehen.
Und jetzt kann man eigentlich sagen, 20 Jahre nach Ernst Bayerler, er hat eigentlich die letzte große Retrospektive von Henri Matisse geleitet. Und ihr werdet jetzt ein bisschen Minute zwei hören, wie wir durch die Vernissage gelaufen sind und unsere Gedanken. Ich liebe einfach Stillleben. Es ist das eine der ältesten Ideen. Das machen so viele Leute. Aber ich finde es so etwas Entspannendes, ein Stillleben anzugucken. Ich könnte stundenlang dieses Bild anschauen.
Bei mir ist es ganz anders.
Aber das ist gar
ich würde
so.
Da tausendmal dran vorbeigehen, ohne zu erkennen, ist das jetzt ein Matisse, ist das ein Picasso oder ist das irgendjemand.
Tatsächlich.
Das macht mit mir überhaupt gar nichts.
Tatsächlich. Ja. Was macht denn etwas für dich hier drin?
Was ich zum Beispiel faszinierend finde, sind diese Nudes. Zum einen hat er eine recht detaillierte Frau und man merkt, okay, das ist, er hat ganz genau hingeguckt. Und zum anderen sind es nur Konturen und nur die Körper in der Bewegung. Und da sehe ich halt die Parallele zu den Cutouts, weißt du, den blauen, die so plastisch sind, obwohl das einfach nur blau und weiß ist.
Er wollte ja eh immer weg von diesen herkömmlichen. Er wollte ja weg von der Form und weg von allem. Er wollte ja überall weg und dann dieser Fauvismus. Das ist ja, also ich immer, schon als Kind habe ich so Bilder geliebt.
Das ist auch eines meiner Lieblingsbilder.
Das passt zu dir als Architektin. Hier treffen sich zwei Welten zwischen du und mir.
Ja.
Ich finde es auch ein sehr gutes Bild, aber es ist auch sehr simpel. Man sieht einfach einen schwarzen Strich, links und rechts, türkis und blau etwas. Für mich ist es auch sehr düster, ehrlich gesagt. Aber ich nehme an, es ist irgendwie eine Form von raus, rein, Tür oder vielleicht eben wieder Fenster oder...
Ja, eben, es ist ein Fenster. Und das ist das, was mich so fasziniert. In allen anderen Fenstern malt er die Landschaft und du siehst eigentlich mehr Außenraum als Innenraum. Und hier siehst du die gähnende Leere, das Schwarz der Nacht. Und ich höre schon die Stille der Nacht, weißt du, das Meeresrauschen, irgendwelche Möwen, die noch unterwegs sind beim Fischen. Und ich spüre so die Ruhe, mit der er malt und seinen Pinselstrich. Und ich höre dann eigentlich so die Geräusche, die es in der Stille der Nacht gibt, von einem genialen Maler.
Jetzt sind wir in seinen späten Werken. Ich glaube, das sind die Werke, die er noch machen konnte mit der Hand. Und jetzt kommen die Scherenschnitte danach. Aber hier siehst du, also, für mich sind diese... Man sieht drei Bilder, es sind alles Interieurbilder, aber sie sind sehr gezackt, also eigentlich fast wieder zurück zum Pointillismus, wo wir ja Jahre weiter sind. Und irgendwie sind diese Bilder, ich finde sie wahnsinnig stark, weil ich finde sie sehr nervös, sie machen mich auch sehr nervös.
Für mich ist es eine Zeitreise. Ich reise zurück in den Kunstschulunterricht, in die 9. Klasse am Gymnasium, wo ich das erste Mal in dem Kunstbuch gesehen habe, wo es einfach flach ist. Und blau und weiß. Und hier stehe ich und hier gibt es Abstufungen von beige. Und er hat ja alle diese hier selbst gemalt und du siehst auch die Rollenspuren, wie er die Farbe aufgetragen hat. Und alles, was er zugeschnitten hat und auch sogar die Verschneidungen, da hat er sich zum Beispiel verschnitten. Und man sieht auch so die Pins, wo er die Formen fixiert hat und dann vielleicht nochmal geändert hat, weil es gibt wieso keine Konsistenz, die sind nicht in jeder Ecke angeordnet, sondern total an unterschiedlichen Orten. Das heißt, sie waren eigentlich anders.
Das ist interessant, ganz viele Menschen zu Hause haben dieses Bild. Dieses Matisse, das Nublin-Bild. Und das finde ich eigentlich witzig, weil er hat ja so viele Interieurs gemalt. Und dass er jetzt selber eigentlich als Poster überall auf der Welt hängt, finde ich genial. Wir sitzen hier im Studio am Marktplatz, nachdem wir die Ausstellung gesehen haben. Am Mikrofon sitzt der Kunsthistoriker und Senior Kurator vom Baylor Museum, Raphael Bouvier. Du wirst uns nun mehr über die Hintergründe und Geschichten Matisse erzählen und ich würde sonst gerade mit einem Enigma oder einem Rätsel anfangen. Was haben Baudelaire, Überfluss, Ruhe und Genuss mit Matisse zu tun?
Diese drei Begriffe kommen aus einem ganz wichtigen Gedicht von Baudelaire, die Einladung zur Reise. Und die Ausstellung, die Matisse-Ausstellung der Fondation Baylor, ist als Retrospektive konzipiert und letztlich auch als Reise durch das Schaffen allgemein von Matisse. Man kriegt einen Einblick in alle großen Schaffensperioden des Künstlers vom Anfang bis zum Schluss. Und von dem her ist es wirklich eine große Reise sozusagen in und durch das Schaffen. Dann ist es so, dass Matisse selber auch ein großer Reisender war. Der ist sehr viel und auch weit gereist, gerade auch für seine Zeit. Das ist beachtlich, das hat man vielleicht gar nicht so auf dem Radar. Man denkt immer, Gauguin sei der große Reisende gewesen, aber Matisse war das eigentlich genauso, ist vielleicht sogar noch mehr gereist. Und das Gedicht von Baudelaire habe ich als Anlass oder Ausgangspunkt für die Ausstellung genommen, weil ich fand, dass in diesem Gedicht verschiedene Themen wichtig sind, die dann auch bei Matisse eine Rolle spielen. Und wir wissen auch, dass sich Matisse mehrmals direkt oder auch indirekt auf dieses Gedicht bezogen hat. Und tatsächlich ist es von der Ästhetik her, fand ich, auch etwas, was so ein bisschen die Gesamtästhetik von Matisse zum Ausdruck bringt.
Der Titel der Ausstellung ist ja L'invitation au voyage, also die Einladung zur Reise. Und das ist so ein schöner Ausstellungstitel auch. Der ist uns gerade aufgefallen, Selma und mir, an der Vernissage, als wir da waren.
Für uns war das auch eine Reise. Sophie und ich haben unterschiedliche Begegnungspunkte mit Henri Matisse gehabt. Und uns würde interessieren, wie deine erste Begegnung war, deine allererste Begegnung mit Henri Matisse und wie sich das jetzt über diese große Schau, über diese große Ausstellung für dich verwandelt hat.
Ich meine, Matisse ist einer der wichtigsten und einflussreichsten Künstler der Moderne des 20. Jahrhunderts, neben Picasso vielleicht wirklich der bedeutendste sozusagen. Und von dem her war natürlich Matisse immer ein Thema. Ich habe Kunstgeschichte studiert, da ist das natürlich immer ein Thema gewesen. Und dann mit meiner Arbeit in der Fondation Baylor wurde das Thema noch brisanter. Matisse ist einer der wichtigsten auch Künstler in der Sammlung Baylor, ist sehr stark vertreten mit 11 Werken aus verschiedenen Schaffensphasen, aus verschiedenen Bildbereichen. Also es gibt die Malerei, die Zeichnung, Skulpturen und dann eben ganz wichtig in der Sammlung Baylor sind es auch die Scherenschnitte, die sehr stark und großartig vertreten sind. Deswegen war das immer ein Thema sozusagen in meiner Arbeit. Und vor eben 20 Jahren hatten wir in der Fondation Baylor bereits eine Retrospektive organisiert. Und das ist tatsächlich auch die letzte, die in der Schweiz und im deutschsprachigen Raum stattgefunden hat. Und deswegen fanden wir, es ist höchste Zeit, dass wieder eine große Matisse-Retrospektive gezeigt wird, auch für die neuere Generation, für jüngere Betrachter und Besucher, die auch natürlich dann ihren eigenen Blick auf Matisse entwickeln können.
Wir haben uns dann auch überlegt, also das ist ja auch sehr schwierig, so viele Arbeiten zusammenzubekommen. Das braucht ja extrem viel Arbeit und viele Menschen, die da dabei sind.
Und für mich auch eben auch ein bisschen vom Theater kommt, es ist ja immer eine Dramaturgie in der Ausstellung. Was erwarten jetzt die Besucherinnen in dieser Ausstellung, also von einer dramaturgischen Perspektive oder eben diese Reise durch die Räumlichkeiten?
Es ist wirklich ein aufwendiges Projekt jetzt gewesen. Wir haben 4 Jahre daran gearbeitet. Es ist schwierig, diese Hauptwerke von Matisse auch als Leihgaben zu bekommen. Die werden natürlich nicht gerne geliehen, weil sie meistens auch Highlights der Museen oder der Sammlungen sind. Es sind auch sehr kostbare Werke, sehr kostspielige Werke. Deswegen ist es auch immer eine große budgetäre Herausforderung, seine Matisse-Retrospektive. Und die Werke haben wirklich auch immer ihre eigene Reise hinter sich. Es sind viele auch aus den USA gekommen, aus 13 verschiedenen Bundesstaaten, aus 7 europäischen Ländern. Deswegen spielt das tatsächlich auch das Reisethema bei den Werken selbst eine gewisse Rolle. Und von der Dramaturgie her war es mir wirklich ein Anliegen, dass man einen Überblick über diese Entwicklung von Matisse erhält. Das ist ja tatsächlich auch was sehr Besonderes und fast schon Einzigartiges, dass sich Matisse vom Anfang bis zum Schluss immer wieder neu entwickelt hat, neu erfunden hat, sich in Frage gestellt hat, neue Ideen entwickelt hat und auch sehr experimentell war. Und eben bis zum Spätwerk, wo er dann die Scherenschnitte praktisch für sich erfindet oder entdeckt, ist es ständig mit Veränderungen verbunden. Und das war mir auch in der Dramaturgie ein Anliegen, das zum Ausdruck zu bringen, dass man wirklich eine Reise durch die Entwicklung des Schaffens von Matisse erhält. Und entsprechend habe ich versucht, das auch eben wirklich an kapitalen Werken zum Ausdruck zu bringen, die wirklich für die einzelnen Schaffensphasen stehen. Und das ist Teil letztlich auch der Dramaturgie, auch dieses Zusammenspiel von Werk mit dem Raum. Wir haben uns auch entschieden, dass jeder Durchgang in der Ausstellung eine andere Farbe bekommt, so wie eine Art bunter Faden sozusagen durch die Ausstellung. Und man kann aber wirklich sagen, dass die Dramaturgie ausgerichtet ist auf diese Entwicklung.
Für uns als Besucher ist diese Reise auch eine Reise an die Lebensorte von Matisse. Wir sind zwar in Basel, doch durch seine Bilder reisen wir nach Orte wie Südfrankreich oder fernere Länder wie Nordafrika oder Regionen wie die Vereinigten Staaten und den Südpazifik. Hast du auch seine Lebensstationen vor Ort besucht? Vielleicht Ateliers, an denen er gemalt hat oder Hotels, an denen er gelebt hat? Falls es sie noch gibt.
Diese Reisethematik ist wirklich eben auch ein roter Faden in dieser Ausstellung. Matisse kommt ja vom Norden von Frankreich und seine erste große Reise sozusagen ist die in Richtung Süden, Südfrankreich. Die Entdeckung des mediterranen Raumes ist wichtig und seine Reisemotivation, das sagt er selber, ist die Suche nach dem Licht. Licht heißt natürlich auch immer Farbe. Also das war so der rote Faden in seiner großen Reisetätigkeit. Und dann vom Mediterranen, von Südfrankreich geht er auch dann nach Italien, Spanien, Nordafrika spielen eine Rolle, Marokko und Algerien, Russland ein bisschen spät und dann bis in die Südsee nach Tahiti über die USA. Also wirklich eine sehr, wie soll man sagen, umfangreiche Reisetätigkeit. Ich bin jetzt nicht auf den Spuren von Matisse, ich habe nicht diese Spuren nachgezogen, sozusagen in Form von eigenen Reisen. Aber natürlich gibt es Destinationen, die ich auch gut kenne. Natürlich der Mittelmeerraum, Spanien, Italien, Nizza tatsächlich. Auch ein Ort, wo ich schon mehrmals war, auch weil dort das Musée Matisse sich befindet, weil er dort wirklich dann ab den frühen 20er Jahren auch am meisten gelebt hat. Also er hat auch immer noch seine Ateliers in Paris gehabt. Auch tatsächlich dieses Atelier oder dieser Wohnort außerhalb von Paris, in Issy-les-Moulineaux, da befindet sich heute auch der Nachlass von Matisse. Also da kann man hingehen auf Anmeldung. Da war ich natürlich auch mehrmals für Recherchen in den Archiven etc. Also ein paar Matisse-Reisestationen habe ich natürlich schon miterleben dürfen. Ich war jetzt aber nie in Tahiti. Also die Südsee fehlt mir. Aber ich bin jetzt nicht so ganz strikt systematisch all diesen Aufenthaltsorten von Matisse nachgegangen.
Also auf nach Tahiti.
Ja, vielleicht, ja. Oder gut, die USA, die sind mir natürlich auch sehr bekannt. Da ist er ja sogar, das ist interessant, da ist 1930, geht er 3-mal nach New York. Und das ist ja nicht einfach eine Flugreise, 6 Stunden oder 8 Stunden hin, sondern das ist eine einwöchige Schiffsfahrt gewesen. Das macht er 3-mal im selben Jahr. Und das ist schon beachtlich. Also wenn ich nach New York fliege, und das ist nicht selten der Fall, dann nehme ich schon gerne das Flugzeug.
Ich muss, glaube ich, ein bisschen ausholen für diese Frage, weil das, was du jetzt angesprochen hast, oder du, Selma, das mit diesem Reisen, das ist natürlich etwas ausmacht als Mensch auch, oder? Also das kennen wir auch in der heutigen Zeit. Und auch wenn du sagst, du warst in all diesen Orten, dann hast du wahrscheinlich diese Erinnerung auch von den Bildern, den Bildsprachen, des Lichtes, all dies. Und mich hat interessiert, ob wir ungefähr sagen könnten, welche Kunstströmung zu welchem Teil der Erde oder welchen Reiseorten wir zusammentun könnten. Also eben diese Nizza war mit was verbunden? Fauverismus oder, also ob du ein bisschen mehr über das, eben über diese Reise uns noch erzählen könntest, über den Künstler.
Also so ganz fest kann man es jetzt auch nicht immer festmachen, aber es ist zum Beispiel so, dass die erste Reise in Anführungszeichen Orient, also nach Nordafrika 1906, wo Matisse nach Algerien geht, tatsächlich einen wichtigen Einfluss hatte, dann auch auf seine relativ frühe Werkentwicklung im Kontext des Fauvismus. Da ist er sehr stark von der islamischen Kunst und Kultur geprägt, die er eben in Nordafrika dann wirklich auch in situ kennenlernt. Und da sieht man wirklich, dass er sich zum Beispiel auch für dieses Konzept der Fläche, die Flächigkeit der Komposition, das Thema des Ornaments, die Dekoration, das sind alles wichtige Elemente, auch die er in der islamischen Kunst für sich entdeckt und die er dann für seine eigene Werke auch fruchtbar macht, dass er nicht einfach kopiert, sondern sie auch integriert, aber auch neu interpretiert. Und tatsächlich ist es auch so, dass Matisse auf seinen Reisen nicht selten auch Objekte erworben hat, also letztlich auch ein bisschen Souvenirs. Die nimmt er dann wieder nach Hause und integriert sie zum Teil in seine Kompositionen, oft aber auch erst nachträglich. Also es gibt nicht so viele Gemälde gerade, die auch vor Ort dann auf den Reisen entstehen. Die Reisen sind wirklich Inspirationsquellen. Das können Landschaften, Objekte, Menschen, Situationen und eben vor allem das Licht und die Farben sein. Aber er verarbeitet sie oft dann erst nachträglich im Atelier. Also das eben diese Erfahrung des Orients, er sagt selber, er hätte die Erleuchtung im Orient gehabt sozusagen, das ist sicher etwas, was man mit letztlich auch verschiedenen Schaffensphasen in Verbindung bringen kann, auch mit in dieser Nizza-Periode, die wir vorher erwähnt haben, da tauchen diese sogenannten Odalisken auf, diese fast Harems-Figuren, wo er im Atelier so orientalische Interieurs wie nachstellt, das sehr in einem immer natürlich auch europäischen Blick, in einer auch idealisierten Perspektive. Von dem her ist das auch, spürt man da auch, wie wichtig das der Orient ist. Was auch noch spannend ist, ist, dass er aber auf seinen Reisen oft eben versucht, auch Klischees zu vermeiden. Er sagt selber, dass er versucht, gegen das Malerische zu sein oder dass er gegen das Malerische eigentlich ist. Und da sieht man, dass er sich vielleicht doch auch bewusst ist, dass natürlich ein Reisender, ein europäischer Reisender im Orient natürlich auch immer seine eigene idealisierte oder spezifische Perspektive anwendet. Und er versucht, hat man manchmal den Eindruck, dem entgegenzuwirken. Das gelingt ihm manchmal mehr oder weniger, aber es ist, habe ich den Eindruck, eine Idee oder ein Bewusstsein, das besteht.
Wir haben jetzt die islamische Kunst angesprochen, wo es ein Bildnisverbot gibt und wo man mit Ornamenten eine Dreidimensionalität schafft. Als Architektin interessiert mich dort natürlich ganz besonders die Verbindung zwischen Kunst und Architektur. Das haben wir bei der Ausstellungsbegehung wunderbar gesehen. Und was ich ein wenig vermisst habe, waren Skizzen und Entwürfe von der Rosenkranzkapelle in der Ausstellung. Das ist für mich so eines seiner wichtigsten Werke neben den Scherenschnitten. Könntest du vielleicht etwas mehr zu diesem Durchbruch in seinem Schaffenswerk sagen, wie er dann auch sich gelöst hat von dieser Leuchtung und das vielleicht in seinen eigenen spirituellen Welten umgesetzt hat?
Das ist so, der Raum spielt natürlich bei Matisse eine große Rolle. Vielleicht Raum allgemein mehr als Architektur. Das sieht man immer wieder in den Bildern, wie er eben auch so Räume auch neu definiert, zum Teil mit den natürlich Konventionen von Raumdarstellung bricht. Dann hat es Elemente, die perspektivisch wirken und dann wieder das Gegenteil, Rückbezug auf die Fläche und dann hat es plötzlich doch wieder eine kleine perspektivische Konstruktion, die mitschwingt. Also Raum ist ein ganz wichtiges Thema oder auch Auflösung des Raumes. Oft sind es ja diese Ornamente, die den Raum auch auflösen und dann wieder auf die Fläche zurückverweisen. Du hast die Rosenkranzkapelle erwähnt. Das ist tatsächlich ein wichtiges Werk. Ich fand es jetzt für unsere Retrospektive auch im Hinblick auf die Reisethematik auch nicht ganz essentiell, auch weil natürlich diese Rosenkranzkapelle, die ist tatsächlich auch eine Architektur, an der er mir auch gewirkt hat. Und das, ich finde es immer etwas artifiziell, das dann praktisch in einen Museumsraum zu transponieren. Ich finde, das funktioniert eigentlich nicht. Und Skizzen, wir haben ja grundsätzlich in dieser Ausstellung auf Arbeiten auf Papier, Zeichnungen, Druckgrafik und dazu gehören also natürlich auch Skizzen verzichtet, weil der Akzent wollte ich wirklich auf Malerei und Skulptur, und zu Malerei gehören natürlich auch die Scherenschnitt. Also das war eine kuratorische Entscheidung zu sagen. Auch weil es sonst letztlich auch ausufernd wird bei Matisse, wenn man noch Zeichnung integriert, das ist wie eine eigene Ausstellung nochmal. Also das war bewusst so entschieden. Die Rosenkranzkapelle, also die dann wirklich gegen Ende seines Lebens entsteht und die er auch so als ein Hauptwerk für sich verstanden hat, da spielt natürlich auch wirklich der reale Raum, der architektonische Raum eine Rolle. Gestaltet er die Glasfenster unter anderem, die dann wirklich durch das Licht die Farbe in den Innenraum transponieren, wo es wirklich sein spezielles Raumgefühl gibt. Das ist natürlich auch ein wichtiges Thema in diesem Spätwerk. Und letztlich bei der Rosenkranzkapelle kann man sagen, dass es dann auch nochmals eine Art spirituelle Reise ist, die er da in Angriff nimmt.
Zu dieser spirituellen Reise, da fällt ja auch auf, er musste ja etwas Neues finden. Also diese Scherenschnitte war eigentlich mehr Notsituation, weil er hatte ja eine Erkrankung, er hatte ja Krebs und er konnte ja nicht mehr dasselbe machen wie zuvor. Und das ist, finde ich, auch diese Quintessenzialität, als Künstler oder Künstlerin so etwas zu machen auch. Also den Schaffprozess nicht zu unterbrechen, weil man keine Hände mehr hat, keine Füße mehr hat, irgendwas, sondern ihn eigentlich weiterzuziehen und dann zu einer neuen Etappe zu finden. Was mich noch interessieren würde bezüglich Matisse als Künstler oder als Mensch auch mit dieser Geschichte. Für mich ist er relativ ungreifbar, obwohl ich seine Arbeiten liebe. Was ist eine menschliche Geschichte, die dir jetzt am besten gefällt oder die du nachgelesen hast in deiner Recherchearbeit und mit deinem Werk zusammenhängt?
Es ist ein bisschen tatsächlich so, dass bei ihm, es gibt zwei Stationen, wo man sieht, dass Not auch erfinderisch macht. Also letztlich als 20-Jähriger findet er während einer Genesung von einer Blinddarmentzündung zur Malerei, also auch im Kontext einer Krankheit. Ja. Das ist der Anfang. Und dann später im höheren Alter, während des Zweiten Weltkriegs, hat er diese Krebsoperation, die ihn wirklich ein paar Monate ans Bett fesselt. Und in dem Kontext entwickelt er den Scherenschnitt als eigene Kunstform weiter. Er arbeitet zuvor schon damit, aber mehr als Arbeitsinstrument für seine Gemälde. Es ist aber, und das muss man ein bisschen korrigieren im Hinblick, was du gesagt hast, es ist nicht so, das wird oft immer noch missverständlich erklärt, es ist nicht so, dass er deswegen die Malerei aufgibt. Es gibt eine Zeit, wo er nicht malen kann, weil er ans Bett gebunden ist und dann diesen Scherenschnitt entwickelt. Aber dann sehr bald kommt er wieder zurück zur Malerei. Also die ganzen 40er Jahre, die sind geprägt von diesem Wechselspiel von Malerei und Scherenschnitt. Es ist nicht so, dass er dann im Rollstuhl nicht mehr hätte malen können, das hätte er weitermachen können. Dass er dann ab den späten 40er Jahren nicht mehr malt, sondern nur noch Scherenschnitte macht, das ist eine künstlerische Entscheidung. Aber nichtsdestotrotz sieht man, dass im Kontext einer Notsituation er sich auch wieder neu erfinden kann. Und von dem her diese spirituelle Dimension vielleicht tatsächlich auch eine Rolle spielt.
Wir hatten aber auch durch die Reise, durch seine Biografie gesehen, dass er zwei Weltkriege erlebt hat und nicht nur seine persönlichen Krisen haben sein Schaffenswerk eine Richtung gegeben, sondern auch die Zeiten, in denen er gelebt hat. Er widmet sich dem Thema Licht und Farbe, Themen, die mit Optimismus und Leichtigkeit verbunden sind. Und welche Rolle ist deiner Perspektive nach und deiner Recherche nach, welche Rolle spielt denn Kunst in dieser Zeit für ihn?
Also man muss ein bisschen unterscheiden, der Erste Weltkrieg zwischen 1914 und 18, den verarbeitet er in Anführungszeichen vielleicht etwas anders als den Zweiten Weltkrieg. Während des Ersten Weltkriegs fällt jedenfalls auf, dass sich die Farbpalette zum Beispiel sehr drastisch verdunkelt. Ob das jetzt direkt mit dieser tragischen historischen Situation verbunden ist oder nicht, das muss man ein bisschen offen lassen, aber es fällt auf. Und dass dann in dieser Zeit auch zum Beispiel Schwarz eine wichtige Rolle spielt. Also Farbe nochmals neu definiert wird und eben Schwarz praktisch als Farb und nicht mehr als Schattenwert eingesetzt wird. Und das ist bei Matisse sehr frappant und das ist auch innovativ, dass man wirklich Schwarz als eigene Farbe versteht sozusagen. Und dann während des Zweiten Weltkriegs ist es wieder anders. Tatsächlich da entwickelt er, wie wir vorhin gesagt haben, auch so ein bisschen vielleicht aus der Not den Scherenschnitt. Und da fällt natürlich auf, dass motivisch und auch farblich es zu ganz farbexplosiven Kompositionen kommt, mit diesen ganz intensiven Farben, diesen starken Kontrasten. Also da hat man fast den Eindruck, dass er eher ein Gegenbild in der Kunst entwirft zu der grausamen Realität der damaligen Zeit. Und natürlich, Kunst muss ja, weiß Gott, nicht die Realität und auch nicht die historische Lage abbilden. Und man hat wirklich den Eindruck, dass er da eher praktisch fast ein bisschen kompensativ ein Gegenbild, ein positives und hoffnungsvolles Bild auch in seiner Kunst entwickelt.
Gibt es ein Gemälde, das eine ganz besondere Bedeutung für dich hat?
Ein Werk in der Ausstellung, das ist für mich besonders auch interessant und auch wichtig. Es sind die Badenden mit der Schildkröte. Das ist ein Bild, ein großformatiges Gemälde von 1907, 1908. Das entsteht nach der Reise von Matisse nach Norditalien. Er geht da auch nach Padova und sieht dort die berühmten spätmittelalterlichen Fresken von Giotto, diesem wirklich ganz berühmten, wichtigen Künstler, der praktisch im Mittelalter schon die Renaissance ein bisschen vorwegnimmt und ist von dieser Kunst extrem berührt und dann auch geprägt. Er sagt das auch in seinen Texten. Matisse hat ja auch viel geschrieben und verarbeitet diesen Eindruck dann zurück im Atelier in Frankreich. Also es spielt dieser europäische Einfluss eine Rolle. Auch zum Beispiel die Badenden von Cézanne fließen da als Idee mit rein. Und dann aber gleichzeitig auch, und das ist natürlich auch bahnbrechend, spürt man den großen Einfluss, der dann auch die afrikanische Skulptur auf Matisse praktisch einwirkt. Und diese multikulturelle Seite bei Matisse, sich zurückbeziehen auf verschiedene Bildkulturen, Bildtraditionen, es ist eigentlich wirklich ein Kulturreisender, auch künstlerisch gesehen, finde ich wirklich sehr stark bei diesem Bild, das wirklich ein Meisterwerk ist. Und dieses Bild ist seit über 30 Jahren nicht mehr in Europa zu sehen gewesen. Es ist ein Bild, das sich heute in St. Louis, in Missouri, also in den USA befindet. Und es gibt jetzt nicht viele, die unbedingt direkt nach St. Louis reisen. Und deswegen war jetzt diese Reise dieses Bildes von St. Louis, Missouri nach Basel wie eine Art, wie soll man sagen, Kompensation für die meisten Menschen, die eben nicht in die andere Richtung reisen, um dieses Bild zu sehen. Und für mich ist dieses Werk schon eine kleine Offenbarung, weil es wirklich extrem eindrucksvoll ist und da ganz vieles mit hineinspielt, was grundsätzlich bei Matisse wichtig ist.
Was erwartet uns denn in den nächsten Ausstellungen an der Bayerischen Museum?
Nächstes Jahr haben wir, da geht es eigentlich weiter mit Licht, eine Ausstellung, die
sehr
heißt
schön.
Nordlichter. Da steht der Akzent auf die Landschaftsmalerei aus den skandinavischen Ländern und aus Kanada, also aus der borealen Region, wie man sie nennt, Landschaftsmalerei, die zwischen 1880 und 1930 entsteht. Darunter gehören auch Künstler wie Edvard Munch und auch andere, die aber viel weniger bekannt sind, aber sehr interessant auch zu entdecken sind. Also das ist auch so eine Reise, nicht weniger in den mediterranen Raum, wie Matisse verfolgt, als zurück wieder in den Norden.
Und das ist eigentlich auch das, was wir machen, weil bald ist ja der Winter da.
Ja,
und es gab auch die Polarlichter in Basel, die wir im Mai gesehen haben. Also da verschiebt sich auch global das Wetter,
also
was wir
stimmt.
spüren.
Ja, genau. Ja.
Also es gibt eine Frage, die mir immer noch unter den Nägeln brennt. Wir haben jetzt eine riesengroße Retrospektive gesehen und du hast gesagt, welche kuratorischen Entscheidungen ihr bewusst getroffen habt. Gibt es ein Werk, das du unbedingt hättest gerne zeigen wollen, aber es irgendwie nicht realisiert werden konnte? Oder gibt es ein letztes Werk von Henri Matisse, das zu seinen Lebzeiten noch nicht realisiert werden konnte?
Das ist eine gute Frage. Ob es ein Werk gab, das nicht realisiert werden konnte von Matisse, wüsste ich jetzt nicht, was irgendwie so auf der, also meinst du, was auf der Staffelei geblieben wäre?
Ja, oder er hat ja so viele Vorstudien gemacht.
Ich meine, der hätte sicher noch lange weiterarbeiten können, wenn ihm das Leben das erlaubt hätte, aber das wüsste ich nicht. Sonst, ich meine, zu jeder Ausstellung gehört natürlich auch dazu, dass nicht alles, was man angefragt hat, dann auch zugesagt wird. Das ist ein Grundthema, eine Grundrealität in der Ausstellung. Es gibt ein Werk, das heißt Der gedeckte Tisch. Wir zeigen eine frühe Version davon und später macht Matisse 1908 nochmals eine Version Der gedeckte Tisch. Das ist der kennt man auch als die Rote Harmonie. Das ist ein Werk aus St. Petersburg in der Ermitage. Und dieses Werk wäre natürlich toll gewesen zu haben, aber leider eben ist die Realität halt so im Moment, dass man mit russischen Museen nicht zusammenarbeiten kann. Und deswegen ist dieses Bild zum Beispiel nicht zu sehen. Aber ich glaube, wir haben wirklich ganz tolle Kompensationen dafür gefunden.
Gut, und in diesem jetzt baldigen Winter, den wir alle jetzt erleben dürfen hier in der Schweiz, möchten wir uns ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Es war wahnsinnig spannend. Du hast alle unsere Fragen beantwortet, manche auch noch besser beantwortet als gedacht.
Umso besser.
Und wir freuen uns. Vielleicht gibt es nächstes Jahr wieder ein Treffen mit dir über irgendeine Ausstellung. Und ja, bis dahin.
Ja, auch ein großes Dankeschön von meiner Seite und Glückwunsch für diese wunderbare Retrospektive. Vielen Dank.
Danke euch für die Einladung und für das schöne Gespräch.
Das war Matisse.
Das war Matisse.
Ich habe mich riesig gefreut auf die Reise zu Henri Matisse mit dir. Nachdem wir beide den Sommer gereist haben, lesen wir jetzt ein Gedicht von Charles Baudelaire. Das heißt Einladung zur Reise.
Mein Kind, mein Schwesterlein, wie köstlich muss es sein, dorthin zu gehen und vereint sich lieben, verschwenden, lieben und enden im Land, das dir ähnlich scheint.
Wo feuchter Sonnenlicht durch trübe Himmel bricht, die meinen Sinn so reizvoll scheinen, so geheimnisreich deinen Augen gleich, die täuschend leuchten, wenn sie weinen.
Da ist nur Schönheit und Genuss, Ordnung, Ruhe, Überfluss.
Möbel alter Zeit stunden dort bereit, glänzend unseren Raum zu zieren. Seltener Blütenduft wäre in der Luft mit Ambra-Hauch vermischt zu spüren. Reiche Decken rund, Spiegel ohne Grund, die Pracht des Orients aller Orten sprechen dort geheim auf die Seele ein mit den liebvertrauten Worten. Da ist nur Schönheit und Genuss, Ordnung, Ruhe, Überfluss.
Sie wie in den Grachten Schiffe übernachten, die aus weiter Ferne kommen, um dir jeden Willen zu erfüllen, sind sie über Meer geschwommen. Abendsonnenschein hüllt dir Felder ein, die Stadt und jede Gracht in Gold und Hyazinth. Die Welt entschlummert lind in einer warmen Licht zur Nacht.
Da ist nur Schönheit und Genuss, Ordnung, Ruhe, Überfluss.
This is Basel.
This is Basel.
Ein Podcast von
Selma Lihodzic und Sophie Lardon.